Meerjungfrei, ein Podcast über das Leben auf dem Schiff.
Herzlich willkommen zur 22. Episode von Meerjungfrei, das Leben auf einem Segelschiff. Mein Name ist Mike.
Ich bin Janina.
Und ich der Tobias.
Ja, heute zwitschern die Vögel und wir haben schönsten Sonnenschein. Und in der heutigen Folge berichten wir euch, wie wir von La Palma nach Madeira gesegelt sind und was wir alles in Madeira so erlebt haben. Wir sind ja diesmal zu viert gestartet für die Überfahrt. Die Luisa war ja noch an Bord. Die ist nach La Palma geflogen. Sie wollte mal eine längere Etappe segeln und wir waren natürlich auch nicht ganz unfroh, eine Person mehr dabei zu haben. Das bedeutet für uns nämlich, dass die Wachen etwas kürzer werden und wir etwas mehr Schlaf bekommen. Die ganze Passage war etwa 250 Seemeilen lang und im Endeffekt haben wir 50 Stunden dafür gebraucht. Wir sind dann morgens um etwa 9 Uhr losgesegelt, beziehungsweise zuerst noch Motort. Es waren ja davor die Tage relativ starke Winde, die auch die See relativ hohe Wellen entstanden lassen hat. Und so sind wir rausmotort aus dem Hafen und haben dann erstmal ein bisschen gegen die Welle gekämpft. Wir hatten da schon so 3 Meter Welle, würde ich sagen. War es schon ziemlich hoch. Und sind dann erstmal Motort bis etwa an die Spitze von La Palma im Norden und dort haben wir dann die Segel gesetzt und das Ganze wurde etwas ruhiger zum Glück. Es ist meistens so, wenn man motort und das hat Wellen, dann ist es eher unruhig, weil das Schiff nicht so wirklich in die Bewegung mit den Wellen kommt, aber unter Segel beruhigt sich das Ganze dann ein wenig. Und wir konnten die ersten 12 Stunden eigentlich ganz gut durchsegeln und nach 12 Stunden, das wussten wir aber dann, hat der Wind etwas abgenommen. Und wir mussten leider wieder Motoren, eigentlich mehr oder weniger bis zum Ende der Etappe. Aber wir kamen ganz gut vorwärts, die Wellen hatten sehr gut abgenommen. Und ich finde, man hat schon sehr gemerkt, dass wir zu viert waren und nicht nur zu dritt. Also es war schon sehr viel angenehmer und man konnte tatsächlich etwas mehr schlafen. Als wir dann in Madeira angekommen sind, konnten wir direkt in den Hafen einlaufen, glücklicherweise, mussten aber auf dem Schiff bleiben bis zum nächsten Morgen, denn wir mussten tatsächlich das zweite Mal auf unserer kompletten Reise jetzt nach über 6 Monaten einen Covid-Test machen. Das ist in Madeira so Pflicht. Ist aber alles sehr gut organisiert, also man kam wirklich an im Hafen. Der Hafenmeister hat gesagt, ihr müsst bis morgen früh auf dem Schiff bleiben, dann kommen die Leute vom Krankenhaus hierher gefahren, machen einen Test, da geht dann circa 12 Stunden und wenn der Test dann negativ ist, dann dürft ihr von Bord. Und das Positiv tatsächlich ist, das Ganze war auch noch kostenlos, hätte ich auch nicht so erwartet. Und es war wirklich, die kamen dann am nächsten Nachmittag an, haben uns getestet, 12 Stunden später, am nächsten Morgen hatten wir die Ergebnisse und durften dann von Land gehen. Und haben dann erstmal die schöne Stadt Funchal etwas uns genauer angeschaut und endlich mal auch nach 4 Tagen so ein bisschen die Beine wieder vertreten können. Luisa war dann noch 2 Tage bei uns, nachdem es für sie wieder nach Hause ging, nach Berlin. Und am gleichen Tag, wir hatten so ein bisschen fliegenden Crewwechsel, kam Sascha, ein guter Freund von uns, aus der Schweiz geflogen und hat uns für eine Woche besucht. Und mit ihm haben wir auch einiges dann erlebt.
Ja, wir haben ja direkt am ersten Tag mit ihm auch so eine kleine Funchal-Tour gemacht. Das war eigentlich ganz gut, weil wir die Tage zuvor hatten wir kein Mietauto und haben uns einfach so ein bisschen dieser Stadt hingegeben und uns treiben lassen. Und dann konnten wir ihm wirklich schon die schönsten Ecken so ein bisschen zeigen und auch schon so unsere Lieblingssnacks und Speisen zeigen, die wir schon lieb gewonnen hatten in den letzten Tagen. Wie zum Beispiel diese Pastel de Nata. Wir zwei, Mike, haben die ja schon lieben gelernt, auch in Lissabon, schon 2 Jahre zuvor.
Also allein wegen denen lohnt es sich schon nach Portugal zu gehen.
Ja, genau, das sind so kleine Vanilletörtchen in wie so einem Blätterteigmantel, die wir super lecker finden. Und dann gibt es noch so einen super leckeren Knoblauchbrotfladen, kann man dazu sagen. Das ist ein guter salziger Gegenspieler zu dem süßen Pastel de Nata. Und ja, das haben wir dann alles sozusagen den Sascha kulinarisch auch eingeführt in seinen Urlaub und in Madeira. Und haben uns dann am Montag für so ein bisschen traditionelles Programm entschieden. Und zwar haben wir gestartet mit einer traditionellen Korbschlittenfahrt. Wir müssen zugeben, wir haben es 3 Tage vorher ja schon mal mit der Luisa versucht. Und zwar ist diese Korbschlittenfahrt, ich erkläre gleich nochmal so ein bisschen, was das ist, recht weit oben im Norden von der Stadt und wir sind ja schon mühsam hochgewandert und die Enttäuschung war groß, als dann sozusagen dieses Korbschlittenfahren an dem Tag gar nicht angeboten wurde, weil da quasi die Corona-Restriktionen noch ein bisschen stärker waren. 2 Tage später dann aber zum Montag hin wurden die Restriktionen lockerer gemacht bzw. zum Teil aufgehoben und wir wussten, in Monte werden oben im Norden die Korbschlitten starten. Wir sind dann, um uns diese Wanderung nicht nochmal anzutun, mit dem Bus hochgefahren, haben dann noch so ein bisschen so einen botanischen Garten oder nicht botanischen Garten, eher wie so eine Parkanlage besucht, die auch zu dieser Montekirche gehört. Das fand ich total schön. Wir sind ja nicht so lang geblieben, also eine 10 Minuten, Viertelstunde, wenn man schon da hoch geht, kann man da ruhig auch durch den Park laufen und ja, die Natur genießen und all die exotischen Pflanzen. Und dann ging es also zu diesen Korbschlitten. Und das gilt so in Portugal als erstes, wie sagt man, Gefährt überhaupt. Und sind eben aus Weiden, so kleine Körbe, die haben immer Platz für 2 Personen mit so einem kleinen gepolsterten Bänkchen, wo man sich dann reinsetzen kann. Und dann haben die eben Kufen. Ich dachte ja im Vorhinein, wie ich gehört habe, Korbschlitten, das sind dann auch so traditionell beschlagene Kufen irgendwie mit, ich weiß nicht, wie das sonst ist, aber so mit so Eisenkufen. Aber das war es nicht. Das war auch sozusagen einfach aus so Lärchenholz, hatten sie, glaube ich, gesagt. Und ja, wir haben uns dann da reingesetzt. Tobi und Sascha haben einen Korb ausgesucht und Mike und ich. Und dann hatte man quasi immer 2 Lenker. Die haben hinten den Korb zum Teil angeschoben. Zum Teil standen sie hinten auf so einem kleinen Brettchen drauf an den steilen Passagen. Und dann ging es wirklich die asphaltierte Straße, die ganz normal auch für den Autoverkehr freigegeben ist, runter. Die Fahrt ging so, ja, was war das, vielleicht 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten würde ich sagen. Eine Zeit legt man so 2,5 Kilometer zurück. Und es war nicht ganz so actionreich, wie ich dachte. Ich dachte, man wird noch schneller und hatte schon so ein bisschen Angst, wie das wohl ist in diesen kleinen Holzschlitten. Es war langsamer, als ich dachte, aber trotzdem eine spaßige Angelegenheit.
Ich dachte immer nur, es war schon schnell genug für mich tatsächlich. Also, und die mussten auch manchmal tatsächlich bremsen irgendwie. Genau, ich glaube, die haben irgendwie dann an so Seilen so ein bisschen gebremst.
Auch, ja. Sie haben ja auch so Autoreifen aus Sohlen, mit denen sie dann bremsen können. Habe ich da noch nachgeguckt. Ich fand es aber ehrlich gesagt, ja, viel, viel langsamer als erwartet. Ich habe mich am Anfang echt eigentlich, ich habe mir überlegt, ob ich überhaupt da rein soll. Dachte ich, das muss ja gefährlich sein, wie die da runterbrettern.
Aber die Straßen sind schon sehr, sehr steil, das muss man wirklich sagen. Also.
Aber es ist auch total lustig. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es sind die normal befahrenen Straßen und wir haben ja auch eine Kreuzung überquert. Ja. Und da stand dann auch so ein Korbschlittenlenker quasi in der Mitte der Straße und hat dann die Autos aufgehalten, dass wir da über die Kreuzung drüber brettern können. Also es war schon echt lustig. Aber man muss auch sagen, es ist auch so die Touristenattraktion in Funchal. Und das hat man auch gemerkt. Also das ist wirklich ein Riesenapparat, der dahinter steckt mit der Organisation und 1000 Leute. Und an 2 Ecken stehen dann auch Fotografen. Und wie wir unten angekommen sind, hatten sie die Fotos sogar schon ausgedruckt. Und ja, unendlich viele Korbschlitten auch, die da oben stehen. Und unten wieder Leute, die dann die wieder auf LKWs laden und wieder hoch dann nach Monte fahren. Und es ist wirklich auch ein Riesenapparat. Aber es hat auch total Spaß gemacht. Es ist nicht so eine günstige Angelegenheit. Ich meine, es waren 30 Euro für einen Korb, also für 2 Personen. Aber uns war es, glaube ich, der Spaß definitiv wert. Und es ist ein Erlebnis, wenn man mal in Funchal in Madeira ist, was wahrscheinlich auch einfach zu seinem Urlaub dazugehört.
Ja, einmalig. Würde ich es jetzt auch machen, aber ich würde es nicht zweimal machen.
Ja, ich würde sagen, eben, ich bin eigentlich sonst immer sehr kritisch, was so Touri-Attraktionen angeht. Und ich bin da manchmal auch ein bisschen knausrig und so. Aber ich finde, das hat sich wirklich gelohnt, das einmal zu machen. Ist wirklich eine Erfahrung wert. Und ist ja auch so ein bisschen ein Teil Geschichtshintergrund, finde ich. Weil genau. Ich glaube, da wurden ja früher dann die edlen Herren und Damen eigentlich dann, wo oben schön ihre Villen und Häuser hatten, eigentlich runtergefahren.
Runter in die Stadt.
Und die armen Arbeiter mussten dann die Schlitten wahrscheinlich wieder hochziehen. Mittlerweile werden die hochgefahren. Aber es ist schon spannend, wenn man überlegt, dass schon vor ein paar hundert Jahren... Ich glaube,
150, 200 Jahre irgendwie
gibt es sie schon. Wenn man überlegt, dass da noch gar keine Autos hatte und so, und die damals schon da so runtergebrettert sind mit einem schönen Hut und einem Kleidchen auf, das finde ich schon sehr lustig.
Das stimmt. Also im Internet und auch bei den Korbschlitten, wo sie startet, sind dann natürlich so Schwarz-Weiß-Fotos von den schicken Damen und Herren, die da runterkutschiert worden sind. Und ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wie der da so... anmutig drin gesessen sind, ohne zu jodeln und zu jauchzen, wenn es da so schnell runtergeht. Aber auf den Bildern sah das alles sehr elegant und schick aus,
ja,
wie sie da runtergefahren sind früher.
Also wir können es auf jeden Fall empfehlen. Macht das, wenn ihr in Frankreich seid, sonst verpasst ihr ein bisschen was. Wir haben dann von den Schlittengefährten auf ein Mietauto gewechselt, haben uns eins geholt am Flughafen und sind dann auf eine Wanderung gegangen.
Genau, jetzt musst du mir noch mal kurz aushelfen, wie die Wanderung hieß. Die war ja ganz im Osten der Insel.
Das war Ponta de São Lourenço.
Genau, und es war so eine 8 Kilometer lange Wanderung auf so einem, ja, wie so eine Landzunge oder Inselarchipel, den man so vorlaufen konnte. Und war vom Gestein und von den Bergen wirklich einzigartig. Man hat wieder total viel vulkanische Erscheinungen gesehen und ganz viel so Lava-Intrusionen und so Dikes, was wirklich spannend war zu sehen. Wie wir angekommen sind, war das Wetter noch so ein bisschen bewölkt und eher trüb und ich fand es schade um den schönen Ausblick. Aber dann, ich glaube, nach so einer Stunde, eineinhalb Wandern hat es auch so richtig aufgeklärt und war wunderschönes Wetter und wir hatten auch Glück. Ich habe schon von einer Freundin gehört gehabt, dass eine sehr frequentierte Wanderung ist und da man zum Teil echt auch bei so kleinen Spots, wo man für schöne Fotos machen kann, Schlange stehen muss. Da hatten wir natürlich wahrscheinlich wieder dank Corona Glück. Es hatte natürlich ein paar Wanderer gehabt, viele Schweizer mal wieder, aber wir konnten da ganz entspannt in unserem Tempo die Wanderung genießen und auch die ganzen Aussichtspunkte. Und geendet hat das Ganze dann so ein bisschen, oder Halbzeit haben wir gemacht in so einem kleinen süßen Café, was so ein bisschen oasengleich war, in dieser eher Steppenlandschaft von den Bergen, umgeben von lauter Palmen. Haben wir dann, ich hatte glaube ich einen Schoko-Brownie und ein Omelette und verschiedene Sachen haben wir uns da gegönnt und gut gehen lassen, bevor wir dann wieder den Rückweg angetreten sind. Und haben die Wanderung wirklich genossen und einen schönen Tag gehabt. Sascha hat es, glaube ich, auch sehr gut gefallen und hatte einen schönen ersten Eindruck auch von Madeira.
Ja, für mich war es auch so das erste Mal, wie das seit langem, es war ja wie so, du hast gesagt, Steppenlandschaft, aber es war ja teilweise auch so ein bisschen wie, nicht Graslandschaft, aber es hatte so das erste Mal wieder so ein bisschen grasmäßig, mich jetzt so ein bisschen an Schottland tatsächlich erinnert. Und das war schon speziell, wenn man jetzt eben diese ganzen anderen eher kargen Inseln teilweise von Kanaren so hatte als letztes, hat mir die Wanderung eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und war auch eine gute Länge. Also man muss zwar ein bisschen gut zu Fuß sein.
Ja, ich finde es interessant. Also im Internet steht, dass es eine sehr leichte Wanderung ist. Und ich muss sagen, als sehr leicht würde ich sie jetzt nicht bezeichnen. Vor allem, weil du auch ganz oft unsicheren Tritt hast, weil es so eher geröllmäßig ist und doch ein bisschen immer wieder hoch und runter geht. Aber sie ist definitiv gut machbar. Ich glaube, so 3 Stunden sollte man dafür kalkulieren. Vielleicht mit Pause auch 4. Aber ja, wir können es euch nur empfehlen.
Ja.
Macht diese Wanderung gerne auch.
Ja, und Sascha und Tobi haben sich ja am Schluss dann noch ein Bad gegönnt im Atlantik. War eher etwas frisch, fand ich. Drum, Janine und ich sind schön draußen geblieben.
Ja, es wurde dann kalt, aber erst, als wir draußen waren, weil es halt wirklich so gewindet hat.
Ja.
Aber im Wasser... ja, konnte man es nur aushalten.
Aber zuerst mal baden auf Madeira sozusagen. Ja, wir haben dann auch noch eine zweite Wanderung unternommen.
Ja, und zwar die Wanderung zum Levada do Alecrim entlang des Rabacal-Tals. Das war wunderschön. Zum Beginn fuhren wir mit dem Auto in die Berge, haben da direkt neben dem Eingang sozusagen parkiert und wussten aber nicht, ob wir das Auto auch wirklich stehen lassen können, weil da noch ein paar Kühe rumspaziert sind und wir gesehen haben, wie die halt ihre Hörner an den Autos oder den Rückspiegel abgestoßen haben. Und da waren wir uns nicht sicher, ob wir unser Auto auch da wirklich stehen lassen können.
Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass plötzlich, wenn wir zurückkommen, das ganze Auto dann voller Kratzer ist. Weil normalerweise kenne ich das ja nur, dass die Kühe, die laufen dann. Also bei uns in Schweizer Bergen laufen die rum und gucken ein bisschen vielleicht. Aber die waren sehr schmusebedürftig mit den Autos tatsächlich. Und ja. War schon etwas heikel, das Auto da stehen zu lassen. Also die haben dann wirklich auch bei anderen Autos, glaube ich, ein paar Kratzer reingemacht.
Ja, wir haben ja noch, wir waren da und haben zugeguckt, dass die auch wirklich weitergelaufen sind, nachdem sie von Auto zu Auto gingen und uns das passiert hatten. Dachten wir, gut, wir können es stehen lassen, haben das auch gemacht und gingen dann, ja, los zur Wanderung. Und das Spezielle an der Wanderung war, sie ging entlang den sogenannten Nevadas. Das sind Wasserkanäle, die typisch für Madeira sind, mit denen man früher oder auch heute noch viele Bewässerungssysteme, also die Felder bewässert hat und auch Häuser. Es gibt insgesamt 200 davon und die haben eine Strecke von insgesamt etwa 2500 Kilometer auf der ganzen Insel verteilt. Wie gesagt, gingen wir den Levados entlang. Die waren so in einer Allee von Lorbeerbäumen. Es war richtig schön anzugucken und links ging es relativ steil durch ab, fand ich zwischenzeitlich. Hatte es auch ein Geländer, das man sicher nicht runterfallen kann. Und wir konnten da richtig schön ins Tal runtergucken. Interessant war für mich auch, dass in den Levadas tatsächlich Fische lebten, Bachforellen. Ich fand die richtig faszinierend, habe die auch immer beobachtet, wenn da eine vorbeigeschwommen ist. Ja, es war einfach ein richtig schöner Weg. Auch speziell, es war wirklich eben. Also man, es waren, wie viele Kilometer waren es genau? Ich weiß gar nicht
mehr.
Sechs Kilometer und es war einfach eine Ebene sozusagen. Mhm. Es ging nie rauf, es ging nie runter. Es war richtig angenehm zum Laufen. Ja, und dann am Wasserfall angekommen, war für mich ein Highlight das Reinspringen. Wir gingen alle baden. Ja, ziemlich, ziemlich kalt.
Also typisch halt Berg, See, Berg, Fluss, also wirklich. Sehr kalt.
Ja, die einen gingen kurz rein und zack, zack, gleich wieder raus. Und ich musste ein bisschen länger rein, weil ich habe extra meine Taucherbrille mitgenommen und musste dann das Becken vor dem Wasserfall ein bisschen erkunden und auch die Fische beobachten gehen. Aber
die waren ja sehr, sehr neugierig, die Fische.
Ja, die oder haben auch ein bisschen gebissen tatsächlich.
Okay.
Also, oder gebissen, geknabbert. Das hat man, als ich da im Wasser war und mich ruhig verhalten habe, kamen die dann wirklich. Und die wollten einem auch nicht ausweichen, sondern ja, schwamm einfach direkt auf dich zu. Ja, es war richtig wunderschön mit Sascha, der da auch nach einigem Hin und Her dann doch reingesprungen ist, mit mir zum Wasserfall geschwommen ist, um da noch ein gutes Foto zu schießen.
Ich glaube, wir können die Wanderung auf jeden Fall jedem empfehlen. Ist sehr, wie gesagt, das ist wirklich eine einfache Wanderung. Es ist nicht steil, nicht schwierig zu begehen. Es ist alles ebenerdig. Und ist wirklich schön anzusehen.
Ja, und was man vielleicht noch sagen kann, von dem Parkplatz gehen auch diese zwei anderen sehr populären und bekannten Wanderungen ab zum Risco-Wasserfall und auch diese 25-Wasserfall-Tour. Und die seien wohl auch zu normalen Zeiten sehr überlaufen. Und unser Wanderweg ist eben so ein bisschen unpopulär und nicht so beliebt. Aber ich würde sagen, von den Fotos, die ich auch von den anderen Wanderungen gesehen habe, mindestens genauso schön und vielleicht ist das auf jeden Fall vielleicht mal so ein kleiner Geheimtipp, dass man diese Wanderung wählt, die ja nicht ganz so populär ist, aber dafür kann man in Ruhe die Natur genießen, immer das Plätschern vom Fluss hören und ist nicht gestresst durch andere Touristen, die eben diesen schmalen Weg, weil es wirklich ein sehr schmaler Weg ist, neben den Levadas eben entlang laufen. Da ist mir schon, wenn einem jemand entgegenkommt, teilweise recht schwer, sich dazu Kreuzen überholen oder irgendwie zu passieren, weil es ein sehr schmaler Trampelpfad ist.
Ja, und wir haben schon gesehen, also oben auf dem Parkplatz hat es schon wirklich viele Autos und auch große Cars mit Touristen. Und dann das noch in Corona-Zeit, also wahrscheinlich, wenn der Corona nicht mehr da ist, gibt es hier richtig viele Leute drum. Vielleicht ein kleiner Geheimtipp.
Genau, und am Wasserfall waren wir dann zeitweise auch wirklich allein, weil unsere Wanderung nicht viele gewählt haben.
Das stimmt.
Ja, was wir noch vergessen hatten, ich hatte ja schon gesagt, es war so ein bisschen so ein traditioneller Tag auch mit den Korbschlitten. Und am Abend hatte Mike ein ganz besonderes Restaurant rausgesucht. Für Madeira sind nämlich noch so kulinarisch typisch speziell so Fleischspieße, vor allem aus Rind- und Lammfleisch. Man kann es aber auch mit Hühnchen bestellen. Und die werden einem dann serviert. Das ist sehr speziell, man hat einfach eine große Tafel, an der wir saßen Und dann hat es wie so ein Messingstab, an dem dann die großen Fleischspieße rangehängt wurden. Und dann konnte man sich quasi mit der Gabel die so die einzelnen Fleischstücke so runterziehen und auf den Teller nehmen. Und dann hat man in anderen Schalen und Schüsseln quasi noch Beilagen bekommen, die einfach so für alle geteilt worden sind. Wir hatten da irgendwie so typisch so Polenta frittierte und auch einen Salat. Und so wirklich sehr, sehr lecker. Und nach dem traditionellen Essen waren wir dann noch recht positiv überrascht, weil dann noch so eine traditionelle Folklore-Gruppe kam, die uns mit Tanz und Gesang quasi unseren Abend so abgerundet und abgeschlossen hat. Ich glaube, es war sicher eine Stunde, würde ich jetzt mal so schätzen, eineinhalb, die aufgetreten sind. In dem Restaurant war nämlich so eine kleine Bühne und wir hatten das schon im Internet gelesen, dass da eben manchmal so Aufführungen sind, dachten aber vielleicht mit Corona findet das aktuell nicht statt. Und das Restaurant war auch gar nicht so gut besucht. Also es war noch eine große Gesellschaft, die Geburtstag gefeiert hat, dann noch ein paar einzelne Tische besetzt, aber viel auch frei. Und deswegen haben wir uns umso mehr gefreut, dass wirklich diese Folklore-Aufführung stattgefunden hat. Und hat total Spaß gemacht, den traditionellen Gesängen zu lauschen. Die Gruppe war ja auch total gemischt. Also da waren ja sicher 80-, 90-jähriger aussehender alter Opi, der nur noch so ganz vorsichtig über seine Ukulele geratscht hat. Und dann viele auch ganz junge. Ich glaube, kleinste Teilnehmer, ja, sah so aus, als ob er gerade erst laufen könnte. Vielleicht war der so 5-6 Jahre alt. Und war eine schöne Gruppe und wirklich schön anzusehen und zu hören, auch mit den Tänzen und der Tracht. Und das hat so den ganzen Tag auch mit der Korbschlittenfahrt so richtig schön abgerundet. Und es war schön, all diese Einblicke auch in die Traditionen von Madeira und Funchal zu bekommen.
Ja, ich fand, es war auch so ein bisschen, ich weiß nicht genau, an was das lag. Ich mag sehr gerne solche Tänze und so Gesänge. Da würde ich am liebsten immer gleich mit auf die Bühne und mittanzen, auch wenn ich es wahrscheinlich überhaupt nicht könnte. Das ist, glaube ich, das eine, was ich so toll finde. Ich finde aber auch mega schön, dass so Tradition noch gelebt wird, weil ich das Gefühl habe, so ein bisschen in unserem Umfeld zu Hause wird es eher weniger gelebt oder gibt es nicht mehr so stark. Und vielleicht auch wegen Corona. Ich fand das so schön, dass man sieht, es gibt doch noch, oder diese Tanz und dieses Zusammensein, was vielen gefehlt hat, glaube ich, die letzten Monate, das zu sehen, gibt so ein bisschen so einen Lichtblick, dass dann hoffentlich danach sowas wieder vermehrt stattfindet und dass man sowas dann auch wieder vielleicht auch mehr zelebriert und auch vielleicht ein bisschen mehr wertzuschätzen weiß. Ja, in dem Moment, ich fand es einfach wunderschön und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und es waren so Momente auf der Reise, wo man so ein bisschen alles andere mal vergisst.
Ja, auf jeden Fall. Mich hat das auch in Bezug auf Corona so ein bisschen berührt, weil zum Beispiel in der Schweiz gab es ja auch ein Singverbot. Und umso schöner, wenn dann da die Masken, wie sie durchs Publikum auf die Bühne sind, hatten sie noch ihre Maske an, aber dann haben einfach diese Maske abgelegt und gesungen und getanzt. Und da habe ich auch in dem Moment, dachte ich mir, ja, es kommt irgendwann, kommt wieder Normalität zurück. Und wenn hier sowas schon stattfindet, dann dauert es sicherlich auch nicht mehr lang, bis das überall auf der Welt wieder so praktiziert wird und
ja,
man sowas erleben darf.
Und man merkt einfach, wie wichtig sowas ist in dem Moment, glaube ich.
Ja, die Stimmung, es hebt einfach gleich die Stimmung. Ja. Es waren alle glücklich, haben zum Teil auch probiert mitzusingen vom Nachbartisch.
Ja,
es hebt einfach gerade.
Ich glaube, du sagst richtig, so dieses Glücklichkeitsgefühl. Ich fand, das war sehr stark in dem Moment. Ja, wir haben ja dann noch ein paar Tage gehabt und allgemein kann man über Funchal sagen, Funchal ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Sehr gepflegt, die Gebäude sind wunderschön. Es hat irgendwie nirgends Abfall oder irgendwas, es ist alles sehr gut organisiert. Man muss aber auch ein bisschen dazu sagen, es ist schon sehr, sehr touristisch. Jetzt gerade verglichen mit den Kanaren. Die Stadt ist darauf ausgelegt, viele Touristenmassen, glaube ich, zu beherbergen und vielleicht teilweise auch ein bisschen abzuarbeiten. Das ist manchmal so, wenn man halt so durch die Restaurant-Ecke läuft, dann spricht halt einer einen doch ab und zu mal noch an und sagt, willst du nicht ins Restaurant? Das mag ich nicht so gern. Aber dafür hat's halt wirklich die Vorteile, die Stadt ist super gepflegt, sieht super schön aus. Es gibt Perke mit wunderschönen Blumen und Bäumen. Was auch sehr spannend ist oder was ich sehr cool finde immer, ist allgemein, glaube ich, in Portugal diese Märkte. Also es gibt so wirklich diese großen Markthallen, das haben wir damals schon in Lissabon kennengelernt. Es gibt auch einen großen Markt in Funchal. Was ich da ein bisschen schade fand, auch da
man wurde so ein bisschen abgezockt. Also es gab die ganze Woche gab es eigentlich durchgehend so Obststände, die einem die verschiedenen Obstarten angeboten haben. Also Drachenfrucht, Passionsfrucht, Früchte, muss man wirklich sagen. Also verschiedene Arten von Passionsfrüchten. Dann gibt's diese Philodendren, das sehen so ein bisschen so Bananen, Ananasfruchtmäßig aus.
Ja, und da ist ja das Witzige eigentlich, dass die von der Monstera kommen. Also ganz viele, die zuhören, kennen das sicher, beziehungsweise die meisten haben sogar eine Monstera in ihrem Wohnzimmer stehen. Und mir war das nie vorher bewusst, dass die Früchte entwickeln können und man die essen kann. Also das fand ich echt auch so einen witzigen Aha-Moment so ein bisschen.
Ja, sie haben uns ja auch alles zum Probieren gegeben.
Genau, das ist ja auch so typisch Turi. Genau. Also sie standen alle da, haben dich schon zu ihrem Stand locken wollen und dir das zum Probieren gegeben. Ich finde, das ist auch der Riesenunterschied gewesen zu Lissabon. Ja. In Lissabon waren das ja wirklich Markthallen, in denen man noch überall so ein bisschen Tapas zu sich nehmen konnte, wo einfach die Einheimischen waren. Da konntest du, ja, wie die Einheimischen auch, klar, manchmal ein bisschen was probieren, aber das war nicht so auf Tutis ausgelegt. Und bei dem Markt in Funchal ist wirklich so Tutimarkt, außer, ich glaube, samstags müssen die Tutistände ein bisschen weichen und dann kommen die ganzen Bauern. Wir hatten das ja einmal gesehen noch, beim kleinen Spaziergang, wie wir da zurück sind, da sah die jetzt diese ganze Markthalle auch gleich ganz anders aus.
Ja. Und wir haben die Früchte auch probiert und die waren super lecker. Ich bin zwar überzeugt, dass da tatsächlich Zucker drin war, zum Beispiel. Also es wird auch manchmal geschrieben. Ich glaube nicht, dass das die reinen Früchte waren, weil die wir gekauft haben, haben dann komischerweise etwas anders geschmeckt. Und wir haben dann für 5 Früchte, glaube ich, 25 Euro gezahlt. man wird das.
3, glaube ich, nicht mal 5.
Okay, sogar für nur 3 Früchte. Auf jeden Fall, man wurde da ein bisschen über den Tisch gezogen, seid ein bisschen vorgewarnt. Probiert euch mal durch, aber verkauft nichts unbedingt. Ja.
War auf jeden Fall teurer als in der Schweiz.
Genau. Also die Früchte waren teurer als in der Schweiz. Ich finde es immer ein bisschen schade. Es hinterlässt so einen faden Nachgeschmack und macht es nicht gerade besser. Aber auf jeden Fall, was wirklich spannend ist, geht da mal vorbei in den Markt allgemein. Es ist ein schönes Gebäude, es hat dann auch noch angrenzenden Fischmarkt. Ich finde sowas immer sehr spannend. Und man kann gut durchschlendern. Und es hat auch eine gute Konditorei, Bäckerei. Also es gibt auch ein paar...
Wo es eben auch diese Pastel de
Nata gibt. Ja, genau, Pastel de Nata gibt es dort sehr gute.
Und was da auch gibt, das kannte ich von einer Reise zuvor nach Brasilien. Das sind die Pão de Queijo, heißt das. Das sind so kleine Teigbällchen oder wie so Brötchen. Die sind sehr, sehr lecker. Also die kann ich euch auch nur empfehlen. Und die haben da auch genauso wie in meiner Erinnerung in Brasilien geschmeckt. Und sind auch so typisches portugiesisches Gericht.
Ja. Wie gesagt, geht vorbei und es hat auch ein paar gute Stände auf dem Markt. Also nicht nur die Abzocker-Fruchtstände sozusagen. Damit ging unsere Woche mehr oder weniger eigentlich in Madeira dann auch schon zu Ende. Sascha ist dann heimgeflogen und wir haben uns vorbereitet auf den großen Schlag zurück Richtung Mittelmeer. Was wir auf unserer Überfahrt so erlebt haben und wie es uns so ging bei der Überfahrt, das hört ihr in der nächsten Episode von uns. Und bis dahin wünschen wir euch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wo du gerade bist. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss!
Tschüss.